Der schrille Lärm der Headset-Lautsprecher riss Emily Carter abrupt aus dem Schlaf. Das heisere Geschrei des Schützen klang wie das Echo eines Totenglöckchens in ihren Ohren. Staub knirschte zwischen ihren Zähnen, während ihre Wirbel unter einem harten Knacken nachgaben, als sie ihren Kopf hastig zum Beifahrerfenster des alten Sattelschleppers drehte. In einer Welle aus Schatten tauchten Dutzende wuchtiger Gestalten aus dem Wald auf, nur wenige hundert Meter entfernt. Sie pflügten durch das wild überwucherte Weideland, während die Herbstsonne blass und kalt am grauen Himmel verblasste. Ihre Glasaugen funkelten matt, unregelmäßig verschmierte Rostflecken überzogen das zerbeulte Blech und verbogene Stahlachsen trieben die Ungeheuer auf allen Vieren vorwärts. Es waren mehr als 20. Die Herde war seit dem letzten Monat gewachsen, angezogen von den zahllosen Wracks, die die vergessenen Ausläufer der Appalachen übersäten. Bei ihrem Tempo würden sie in wenigen Minuten heran sein. »Lieutenant?« fragte Tyler Brooks, Emilys Fahrer und stellvertretender Zugführer. Der 17-jährige Junge krallte sich an das Lenkrad des altersschwachen Lastwagens, seine Stimme bebte leicht. »Sollen wir auf die Nebenstraße ausweichen und versuchen zu entkommen?« Der Riss in seiner Stimme verriet seinen Wunsch nach Flucht. Emily konnte es ihm nicht verdenken. Wie die meisten unter ihrem Kommando hatte auch Tyler die meiste Zeit in der sicheren Militärzone weit im Norden verbracht. Dies war das erste Mal, dass ihr Zug so viele Anomalien gleichzeitig sah. Die Anspannung übertrug sich selbst auf das Knistern der Funkgeräte. Auch Emily spürte die eisige Welle aus Furcht und Adrenalin, die sie zum Davonlaufen drängte. Doch sie konnte nicht weichen. Die anderen zählten auf sie. »Alle auf Gefechtsstationen«, sagte sie entschlossen ins Funkgerät. »Stalker auf 3 Uhr. Wir bleiben auf Kurs. Wir brechen durch.« Über Funk ertönten Alarmschreie, als der Befehl durch die Kolonne hallte. Sofort brachten sich alle in Bewegung. Dieselaggregate heulten auf, beschleunigten bis zum Anschlag, während schwarze Rauchwolken aus den Auspuffrohren quollen. Maschinengewehre eröffneten das Feuer aus ihren befestigten Positionen auf den Ladeflächen der Fahrzeuge. Doch Emily bemerkte mit wachsender Beklemmung, wie wenig Eindruck die Schüsse auf die Kreaturen machten. Diese Mutanten waren zäh, schwer zu Fall zu bringen und leicht in Panik zu versetzen, was sie nur noch gefährlicher machte. Im trüben Dunst vor ihrem Fenster stürmten die Autostalker näher. Aus einem wüsten Mischmasch aus alten Fahrzeugen und dem dunklen Einfluss der Bruchzone geschaffen, galoppierten sie wie Wasserbüffel auf 4 Rädern. Ihre Reifen pressten sich platt gegen den Boden, während Karosserien von Autos, Lieferwagen, Bussen und LKWs in einem kreischenden Crescendo aus altem Metall heranratterten. Niemand saß in ihren schimmligen Innenräumen. Lose Steine sprangen von ihrem Blech ab. Gras hing in ihren Kühlergrills und aus ihren Scheinwerfern flackerte ein wilder animalischer Wahnsinn. Emily warf einen Blick auf die flachen Anhänger hinter den Trucks, auf denen ihre kostbare Beute lag, sorgsam mit Gurten, Ketten und Seilen verzurrt. Seit die Raketenangriffe ihr Zuhause im New Wilderness Wildlife Reserve vernichtet hatten, war ihre gesamte Existenz darauf ausgerichtet, alte Maschinen und Werkzeuge zu retten. Schweißgeräte, Fräsen, Drehmaschinen, all die Relikte der alten Welt, die noch ohne digitale Systeme arbeiteten. Heute hatten sie den Jackpot gefunden, eine verlassene Reparaturwerkstatt, randvoll mit perfekt erhaltenem Altbestand. Es hatte den ganzen Tag gedauert, die 4 Tieflader zu beladen, doch diese Kolosse waren langsam und verwundbar. Sollten die Mutanten sie erreichen, könnten sie allein durch schiere Masse die Fahrzeuge zum Kentern bringen. Emily griff nach ihrem Type-N-Maschinenkarabiner, klopfte Tyler auf die Schulter und kletterte nach hinten, wo die Tür zum Laderaum offen stand. Eiskalter Wind peitschte ihr sofort ins Gesicht. Ihr brauner Zopf peitschte hinter ihr wie eine kleine Fahne im Sturm. Für einen Moment erstarrte sie, als Erinnerungen über sie hereinbrachen. Es war erst wenige Monate her, dass sie bei einem verlorenen Urban Exploring Trip in die vergessenen Landstriche von Barron County, Ohio, geraten war. Doch es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Die Welt, in der sie aufgewachsen war, schien Lichtjahre entfernt. Eine Welt, die gar nicht wusste, dass Ohio einst einen 89. County besessen hatte. Ein verlorenes Stück Realität, in dem die Bruchzone wütete. Ein Phänomen, das seit unbestimmter Zeit Strahlung und elektromagnetische Energie in diese Welt speite und Kreaturen aus Fleisch, Metall und Wahnsinn gebar. 3/4 der zivilen Bevölkerung waren ausgelöscht worden. Die Überlebenden kämpften verbissen gegen diese Hölle und gegen Elsa, eine dunkle Organisation, die das Gebiet mit eiserner Faust beherrschen wollte. Emily schüttelte die lähmenden Gedanken ab und lief nach vorne. Gemeinsam mit anderen legte sie die stählernen Schutzplatten vor die Reifen, um wenigstens einen Teil der Angriffe abzufangen. Granatenschützen nahmen auf den kleinen Türmen Stellung, Maschinengewehre hämmerten unablässig in die anstürmende Meute, während die Schützen sich auf die empfindlichen Beine der Mutanten konzentrierten. »Auf die Achsen zielen! Reißt ihnen die Beine weg!« schrie Emily und feuerte selbst. Die Kugeln tanzten über das zerfetzte Blech eines grün verbeulten Wagens. Mit wütendem Knirschen wich der Stalker zur Seite. Doch der Angriff ebbte nicht ab. Die Kreaturen rasten weiterhin neben dem Konvoi her, der Asphalt unter ihnen bebte, wie bei einem Erdbeben. »Lieutenant, da kommt ein Großer«, meldete einer der Fahrer über Funk. »Er ist direkt hinter unserem Anhänger.« Emily drehte sich um. Ein verrosteter, roter Pickup rammte sich wie ein wütender Stier in das Heck ihres Trailers. Sein verformter Stoßfänger hakte sich unter die Reifenpanzerung und drängte das Fahrzeug gefährlich nah an den Straßenrand. Einer der Schützen auf dem erhöhten Posten zog eine Granatensperrwaffe, zog den Sicherungsstift und schleuderte die Sprengladung direkt auf den angreifenden Pickup. Metall splitterte, Glasscherben flogen und heiße Splitter sausten knapp an Emilys Ohr vorbei. Doch der Pickup hielt stand, drängte sich weiterhin gegen den Trailer. Der Gummi der Reifen begann bereits zu qualmen. Emily wusste, noch ein Stoß und die ganze Kolonne würde in Flammen aufgehen. Die Situation drohte zu kippen. Sie musste schnell handeln. Doch genau an dieser Stelle werde ich im nächsten Kapitel weiterschreiben. Emily sprang nach hinten, kletterte über die fest verzurrten Maschinen und kämpfte sich zum hinteren Geschützstand des Trailers vor. Der Wind zerrte an ihrer Kleidung, während die Welt um sie herum in einem ohrenbetäubenden Crescendo aus Motorengeheul, explodierendem Metall und panischem Funkverkehr versank. Der improvisierte Aufbau auf dem Anhänger war ein fahrendes Bollwerk aus zusammengeschweißten Stahlplatten, Rohrgestängen und alten Maschinenteilen. Türme aus Metall boten erhöhten Schützenpositionen Deckung, während Granatenschützen aus erhöhter Lage ihre tödlichen Ladungen auf die tobenden Mutanten schleuderten. Doch trotz aller Verteidigung drohte der rote Pickup, den Trailer gänzlich von der Straße zu drängen. Emily erhaschte einen Blick nach oben, wo gerade eine weitere Granate auf den Pickup krachte. Wieder splitterte Metall, doch der monströse Wagen hielt sich hartnäckig. Mit einem heftigen Ruck zog der Pickup den hinteren Teil des Trailers noch weiter zur Seite. Der Gummi der rechten Reifen schrie auf und der beißende Geruch verbrannten Kautschuks stach Emily in die Nase. »Das war's gleich«, murmelte sie. In diesem Moment sah sie Sophie Miller. Das junge Mädchen klammerte sich mit beiden Armen an die zerschmetterte Reling des beschädigten Geschützstandes. Ihre stahlgrauen Augen waren geweitet vor Panik, das rotblonde Haar flatterte wild im Sturm. Sophie versuchte verzweifelt, sich wieder nach oben zu ziehen, doch die Metallstreben bogen sich bedrohlich unter ihrem Gewicht. Die einst stabilen Halterungen gaben unter dem anhaltenden Druck nach. »Halte dich fest!« schrie Emily und kroch hastig näher. Doch sie wusste, dass sie Sophie von hier aus nicht erreichen konnte. Sie hing zu weit über dem Abgrund. Jeder zusätzliche Versuch, sich ihr zu nähern, hätte das Gleichgewicht der bereits wankenden Metallstreben endgültig zerstört. Dann geschah es. Mit einem schrecklichen Krachen brach der Stahlrahmen unter Sophies Gewicht zusammen. Die Welt schien für einen endlosen Augenblick in Zeitlupe zu versinken. Sophies Füße glitten über den Rand, ihre Arme ruderten ins Leere. Und mit einem leisen Schrei stürzte sie rücklings in den rostigen, offenen Laderaum des roten Pickups. Ihr Helm schlug hart gegen den Boden des Fahrzeugs. Ein dumpfes Geräusch hallte durch Emilys Brust wie ein Hammerschlag. Der Autostalker unter ihr bäumte sich wie ein wild gewordener Stier auf. Das Gewicht auf seinem Rücken schien ihn rasend zu machen. Der Pickup wankte gefährlich, prallte gegen die metallenen Begrenzungen, während die anderen Mutanten den Konvoi umrundeten, wie Wölfe, die eine verletzte Beute umzingeln. Der Moment der Zögerung war vorbei. Ohne weiter nachzudenken, setzte Emily zum Sprung an. Sie rannte einige Schritte zurück, sprintete dann nach vorne und sprang von der Ladefläche des Anhängers direkt in den offenen Laderaum des tobenden Pickups. Der eisige Fahrtwind riss ihr beinahe die Luft aus den Lungen, während der Boden unter ihr in rasender Geschwindigkeit vorbeirauschte. Mit einem schmerzhaften Aufprall landete sie auf dem zerschrammten Boden des Pickup-Bettes, nur wenige Zentimeter vom offenen Heck entfernt. Sofort schlug das Fahrzeug erneut hart auf dem Asphalt auf, ließ Emily gegen die Seitenwand krachen. Blut schoss ihr in den Mund, der metallische Geschmack mischte sich mit dem bitteren Gestank von Diesel, verbranntem Gummi und rostigem Metall. Trotz der Schmerzen kroch sie zu Sophie, deren Körper schlaff neben ihr lag. Blut rann aus ihrer Nase, aber sie lebte. Emily hakte mit zitternden Fingern ihren Karabinerhaken am Gürtel des Mädchens ein und zog sie dichter an sich. Um sie herum rasten die übrigen Autostalker in einem tödlichen Ballett aus kreischendem Stahl vorbei, während die stampfenden Reifen über den rissigen Asphalt hämmerten. Immer wieder prallte der Pickup gegen andere Wracks und taumelte gefährlich. Emily konnte weder nach ihrer Waffe greifen noch aufstehen. Das Biest schüttelte sie beide wie Puppen in einem tosenden Mahlstrom aus Metall, Gummi und Gewalt. Die Welt drehte sich in wilden Spiralen. Ihr Rücken krachte gegen hervorstehende Kanten, während der Pickup sich seinen Weg durch dichtes Gestrüpp bahnte. Plötzlich krachte der Pickup frontal gegen einen massiven Baumstamm. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, ehe es mit einem kreischenden Heulen von Metall schließlich auf der Seite liegen blieb. Dunkelheit senkte sich über Emily, während Schlamm und nasses Laub sie unter der deformierten Karosserie begruben. Für einen Moment war alles still. Nur ihr keuchender Atem und das dumpfe Pochen ihres Herzschlags erfüllten die Enge unter dem umgestürzten Pickup. Doch dann vernahm sie ein neues Geräusch. Ein tiefes, kehliges Grollen. Emily erstarrte. Draußen im Nebel bewegte sich etwas. Ihre Augen erhaschten ein fahles Grau zwischen den Rissen im verbeulten Metall. Der Anblick ließ ihr Blut gefrieren. Es war ein Birchcrawler. Die Kreatur hatte eine glatte, blassgraue Haut, einen krokodilartigen Kiefer und ein langgezogenes, schlangenhaftes Maul mit säbelartigen Zähnen, groß wie Küchenmesser. Trotz fehlender Augen tastete sie zielsicher durch den Wald. Ihre langen, schwarzen Klauen krallten sich in den Boden, während weitere Artgenossen lautlos durch den Schlamm schlichen. Die Autostalker waren nur Beute. Diese Kreaturen waren die wahren Jäger der Bruchzone. Emily wagte kaum zu atmen. Die Kreatur roch nach Moder, verrottetem Fleisch und feuchtem Laub. Sie war nicht allein. Mindestens 4 weitere Birchcrawler pirschten sich heran, angelockt vom Blutgeruch und den Geräuschen des Aufpralls. Emily wusste, wenn das Wrack um sie herum aufgebrochen würde, wären sie sofort tot. Langsam kroch sie mit Sophie im Schlepptau tiefer ins Wageninnere, weg von den Spalten. Mit einer zitternden Hand umklammerte sie ihre Pistole, doch sie wusste, dass sie in dieser Enge gegen so viele keine Chance hatte. Die Geräusche der Kreaturen kamen näher. Die Klauen schabten über das Metall und einer der Birchcrawler ließ seinen langen Schädel bis auf wenige Zentimeter an Emilys Gesicht herab. Sein warmer, fauliger Atem strömte durch die Ritzen. Der Anblick der gelblichen Zähne ließ ihr Herz rasen. Doch noch hatte Emily eine letzte Waffe. Sie schloss die Augen, zwang sich zur völligen Entspannung. Der Schmerz wich, die Geräusche um sie herum verblassten. Ihr Körper begann zu zittern, als sich tief in ihrem Inneren eine fremde Kraft entfaltete. Ihre Muskeln verkrampften, das Blut schien in den Adern zu kochen. Dann kam der Schrei. Ein markerschütternder, unmenschlicher Schrei brach aus ihrem Innersten hervor. Eine uralte, andere Stimme, geboren aus den Kräften der Bruchzone selbst, hallte durch den Wald. Die Luft vibrierte, die Bäume erzitterten und sogar die Birchcrawler wichen zurück. Für einen Augenblick erstarrte alles. Und dann wurde es still, wurde es. Als Emily langsam die Augen öffnete, kroch die Schwärze der Ohnmacht in ihren Geist. Ihre Beine fühlten sich an wie Gummi, der Kopf rauschte. Doch sie wusste, dass sie überlebt hatten. Noch. Die Ohnmacht wollte Emily beinahe verschlingen, doch sie zwang sich, wach zu bleiben. Jeder Atemzug brannte in ihrer Kehle, ihr Herz pochte wie ein Presslufthammer, während ihr Kopf dumpf wummerte. Langsam schob sie ihre Lider auseinander. Der Wald lag still da. Nur das entfernte Knacken von Ästen begleitete den kalten Wind, der durch die Baumkronen strich. Die Birchcrawler hatten sich zurückgezogen, doch sie spürte noch ihre Gegenwart irgendwo zwischen den Stämmen, als ob unsichtbare Augen sie weiter beobachteten. Neben ihr stöhnte Sophie leise. Das Mädchen regte sich, ihr Kopf lag noch immer schwer auf Emilys Bein. Wo sind wir?« hauchte Sophie mit schwacher Stimme. Emily schluckte und rang sich zu einem angestrengten Flüstern durch. »Noch am Leben. Aber wir dürfen hier nicht bleiben, Sophie. Nicht bei Einbruch der Dunkelheit.« Der Himmel färbte sich bereits rot-orange, die letzten Sonnenstrahlen sickerten wie Blut zwischen den kahlen Ästen hindurch. Emily wusste, dass die Nacht hier draußen weitaus tödlicher war als alles, was sie je in der Zivilisation erlebt hatten. Sophie wankte auf die Knie. Ihr rotes Haar war von Dreck und Blut verklebt, das Gesicht blass und gezeichnet von Schrammen. Sie hob ihren Helm an, betrachtete die Delle an der Rückseite und versuchte ein tapferes Lächeln. »Denkst du, meine Gehirne laufen schon raus?«, fragte sie matt. Ein flüchtiges Lächeln huschte über Emilys Lippen. »Wenn sie es täten, würdest du nicht mehr reden. Du bist härter, als du aussiehst.« Die beiden kämpften sich langsam aus dem umgestürzten Pickup heraus. Das Fahrzeug lag auf der Seite, sein Inneres war zerschmettert. Metallplatten aufgerissen wie geplatzte Dosen. Überall klebte schwarzes, schleimiges Gewebe, Überreste der mutierten inneren Masse, die die Autostalker zusammenhielt. Als Emily einen Schritt machte, stieß ihr Fuß gegen etwas Hartes. Zwischen Schlamm und Blättern verbarg sich ein seltsames Objekt, sauber eingewickelt in welke Blätter. Ein Schauer jagte über ihren Rücken. Mit steifen Fingern hob sie das Bündel auf und entfernte vorsichtig die Blätter. Ein widerlicher Gestank nach Moder und Verwesung entwich. Darin lag ein altes, vergammeltes Buch mit einem Einband aus einem Material, das sich weder wie Leder noch wie Stoff anfühlte. Sophie trat näher und hielt sich die Nase zu. »Was ist das?« Emily antwortete nicht sofort. Etwas an dem Buch ließ die Narben unter ihren silberfarbenen Tätowierungen zucken. Sie spürte, wie die Schatten der Bruchzone selbst in ihr flüstern. Wider besseres Wissen klappte sie den Einband auf. Die Seiten waren bedeckt mit rostroten Schriftzeichen, deren Formen an Spinnennetze erinnerten. Kein Alphabet, das sie kannte, sondern ein wirres Geflecht aus Linien, Bögen und Stacheln. Doch je länger sie hinblickte, desto mehr begannen sich die Zeichen in ihrem Geist zu entwirren. Ein leiser Flüsterton, kaum hörbar, wehte wie ein Hauch direkt neben ihr Ohr. »Verloren. Verloren. Ohne meine Führung.« Die Worte gruben sich in ihren Kopf. Plötzlich begriff Emily den Inhalt. Die verschlüsselten Zeichen formten Gedanken, grausame Bekenntnisse, niedergeschrieben in einer Sprache, die ihre Sinne verdrehte. »Ich bin erwählt. Der Schmerz ist groß, doch aus ihm werde ich neu geboren. Dieses alte Fleisch lege ich ab mit Freude, denn ich weiß, dass die Zukunft meiner Erhebung gehört. Ich bin Diener dessen, der mich aus den Klauen des Todes rief, dem Auge der Leere, der diese Welt erobern wird. Schon jetzt senkt sich der Himmel, die Schatten umarmen mich und ich vergieße mein Blut, um den Pfad des Meisters zu ebnen.« Emily riss sich schwer atmend aus der starren Trance. Das Buch war nicht nur unheimlich, es war durch und durch böse. Sie konnte die Kälte darin fühlen, als ob etwas Unsichtbares, Abscheuliches seine Finger nach ihr ausstreckte. »Emily? Was steht da?« Sophies Stimme war zögerlich, fast flehend. Emily schloss das Buch hastig. »Nichts, worüber du dir Sorgen machen solltest.« Aber in ihrem Inneren wusste sie, diese Handschrift konnte nur von einem stammen. Ein Geräusch ließ sie zusammenzucken. Knackende Äste, Schritte. Sie spürte seine Anwesenheit noch bevor sie ihn sah. Die Schatten verdichteten sich zwischen den Bäumen. Schwere Stiefel näherten sich in ruhigem, gleichmäßigem Takt. Ihr Herz raste, als sie sich mühsam aufrichtete und versuchte, sich und Sophie zwischen dem Wrack zu ducken. Ihre Beine fühlten sich schwammig an. Der Körper rebellierte gegen jede Bewegung. Ihre außergewöhnliche Gabe hatte ihr den letzten Rest an Kraft geraubt. Dann trat er hervor. Marcus Blackthorne. Emily erkannte sofort die hohe, hagere Gestalt, das bleiche Gesicht, die goldenen Iriden, die ihn so anders erscheinen ließen als alle anderen. Die silbernen Narben, die sich wie Wurzeln über seine Hände und sein Gesicht zogen, pulsierten matt im Zwielicht. Er betrachtete sie, den Kopf leicht zur Seite geneigt wie ein Jäger, der seine Beute taxiert. Doch anstatt anzugreifen, ließ er sich langsam vor ihr nieder. Aus seiner Manteltasche zog er das verfluchte Buch hervor und legte es vorsichtig in Emilys Schoß, als würde er ihr ein Geschenk überreichen. Emily konnte weder sprechen noch fliehen. Ihr Körper war gelähmt, ihr Geist gefangen zwischen Furcht und Erschöpfung. Marcus goldene Augen fixierten sie, während seine Lippen sich kaum bewegten. »Es beginnt«, hauchte er beinahe sanft. »Bald schon, Emily. Dein Platz ist noch nicht gewählt. Doch du wirst ihn kennen, wenn die Zeit kommt.« Die Kälte seiner Worte grub sich wie Dornen in ihr Fleisch. Er wartete einen Moment, als würde er auf eine Reaktion hoffen, dann trat er zurück in die Dunkelheit des Waldes und verschwand zwischen den Bäumen. Kaum war er fort, begann Sophie erneut zu stöhnen. Die Geräusche des Waldes wurden wieder lauter. Das entfernte Heulen der Autostalker, das Knacken der Bäume und das Murmeln des nahenden Windes. Emily presste das Buch an sich, während sich ihr Magen verkrampfte. Die Prophezeiung war unmissverständlich. Marcus Blackthorne glaubte, am Rand des Sieges zu stehen. Und sie ahnte, dass er recht haben könnte, doch noch war nichts entschieden. Nicht solange sie lebte. Die Konvoifahrzeuge ächzten und polterten, während sie durch die hölzernen Tore von Ark River rumpelten. Schlammspritzer flogen von den schweren Reifen, als sich die Kolonne langsam durch den schmalen, befestigten Weg in die sichere Enklave schob. Der letzte Lichtschein des Sonnenuntergangs erlosch hinter den fernen Hügeln, während der kühle Wind des Spätherbstes durch die schmalen Gassen pfiff. Es war ein bitterer Vorbote der nahenden Kälte, die jeden Winter erbarmungslos über das Tal hereinbrach. Die Felder rund um Ark River lagen kahl. Das letzte Korn war geerntet, die Kürbisse eingelagert, die Obstbäume leer. Rauch stieg aus den Schornsteinen der Hütten, und der vertraute Geruch von Feuerholz und gekochtem Fleisch lag in der Luft. Die Menschen gingen ihrem abendlichen Tun nach, Vieh wurde zusammengetrieben, Brennholz gestapelt und Werkzeuge gesäubert, doch trotz des emsigen Treibens lag eine spürbare Anspannung über dem Ort, wie ein unsichtbarer Nebel, der jeden Atemzug begleitete. Emily saß auf dem Beifahrersitz des vordersten Sattelschleppers, während Tyler Brooks konzentriert das Lenkrad umklammerte. Sein Gesicht war bleich, der Blick fest auf die Straße gerichtet. Sie erkannte den Ausdruck. Er kämpfte noch immer mit dem, was sie draußen gesehen hatten. »Es ist vorbei, Tyler«, flüsterte Emily. Er nickte knapp, sagte aber nichts. Sophie kauerte auf der Ladefläche im Inneren des gepanzerten Aufbaus, lehnte an einer der stählernen Wände und blinzelte benommen durch den schmalen Seeschlitz. Trotz ihres Alters von nur 13 Jahren war ihr Blick nüchtern, beinahe erschreckend erwachsen. Sie war in dieser neuen Welt aufgewachsen, in der selbst Kinder zu Kriegern werden mussten. Als der Konvoi die ersten Gebäude von Ark River passierte, winkten einige der Bewohner den Rückkehrern zu. Männer und Frauen mit blasser Haut und goldblondem Haar, mit seltsam klaren Augen und edlen Gesichtszügen. Einst waren sie keine Menschen gewesen. In dunklen, von der Bruchzone deformierten Hüllen geboren, waren sie durch die Erlösungszeremonien von Ark River verwandelt worden. Das Ritual der Erlösung, es war ein grausamer, wundersamer und zugleich abstoßender Prozess. Die Erinnerungen daran ließen Emily jedes Mal frösteln. Menschen, eingewickelt in schwarze, schleimige Kokons, brachen unter Schreien und Weinen hervor, geboren als Erwachsene aus einem Albtraum. Der Geruch von verbranntem Gewebe, das Knacken der Hüllen und das Kreischen der Neugeburten brannten sich unauslöschlich in die Gedanken derer, die Zeugen wurden. Weiter vorn, nahe der kleinen weißen Kirche am Rande des Dorfes, drängte sich eine größere Menge. Dort fand wieder eine dieser Zeremonien statt. Emily hörte das erste Kreischen schon, bevor sie die Szenerie sah. Die nackten, blassen Gestalten brachen aus den aufgerissenen Hüllen hervor, während ihre neuen Familien sie mit offenen Armen empfingen. Man könnte meinen, sie töten diese armen Seelen, murmelte Sophie leise und presste sich näher an die Wand. Emily schluckte. Sie schreien alle, Sophie. Aber sie leben. Und das zählt. Die Fahrzeuge fuhren weiter Richtung Motorenhalle, wo Kalen Durek, der oberste Mechaniker und Emilys Partner, bereits wartete. Sein wild zerzaustes braunes Haar flatterte im Wind, während seine blauen Augen Emily fixierten. Er trug seine übliche Lederjacke über dem olivgrünen Uniformhemd, die Hände fest in die Hüften gestemmt. Tyler, du übernimmst den Zug und entlädst die Ausrüstung, wies Emily an, während der Sattelschlepper zum Stehen kam. Ich melde mich beim Major. Und Sophie, direkt zur Krankenstation. Dein Kopf muss untersucht werden. Sophie zog schmollend die Stirn kraus, seufzte jedoch ergeben. Ja, Ma'am. Als Emily aus dem Führerhaus kletterte, umfing sie der kalte Herbstwind wie eine lebende Erinnerung daran, dass die Sicherheit von Ark River nur eine dünne Hülle war, hinter der sich der Wahnsinn der Bruchzone ständig regte. Kalen trat auf sie zu. Trotz seines gewohnt kühlen Auftretens konnte Emily die Erleichterung in seinem Blick erkennen. Er schloss sie in eine feste Umarmung. »Du bist heil zurück, Emily«, flüsterte er. »Ich habe das Funken mitgehört. Es war verdammt knapp.« Emily nickte müde. »Wir sind an einem Schwarm Autostalker geraten, sonnenangepasst, und es wurde noch komplizierter.« Kalens Blick wurde ernster, während seine Augen kurz über die beschädigten Fahrzeuge glitten. Zwei Begleitfahrzeuge mit schweren Maschinenkanonen waren später zum Schutz der Kolonne hinzugekommen und begleiteten sie nun auf den Hof. »Drei Vorfälle in einer Woche«, murmelte Kalen. »Die Hirnschäler am Ostufer, die Feuerdrachen bei Collingswood und jetzt das. Die Mutationen werden zahlreicher. Bald brauchen wir sogar bei Tageslicht bewaffnete Begleitungen für jeden Konvoi.« Emily blickte sich kurz um, dann senkte sie die Stimme. »Es gibt noch mehr.« Sie griff nach dem kleinen, mit Stoff umwickelten Bündel in ihrer Tasche. Der verfaulte Gestank des Buches schien selbst durch die dichten Lagen zu dringen. Kalen erstarrte, als sie es langsam auf den improvisierten Besprechungstisch in der Maschinenhalle legte. Die Seiten aus modrigem Papier, die blutroten Schriftzeichen, beides schien im warmen Licht der Petroleumlampe noch abscheulicher. Schwarze Adern durchzogen die Seiten, als ob sich dunkles Leben in dem Papier selbst einnistete. »Von ihm?« fragte Kalen mit rauer Stimme. Emily nickte langsam. »Markus war da draußen. Er hat es mir selbst gebracht. Er hätte mich töten können. Aber er tat es nicht.« Kalen fuhr sich nervös durch das Haar. Seine Stirn furchte sich. »Das ergibt keinen Sinn. Er hätte deine Gabe für seine Zwecke nutzen können. Warum wartet er?« Emily blickte auf das Buch, das förmlich zu pulsieren schien. »Ich glaube, es ist eine Warnung, ein Zeichen, dass er kurz davor ist, etwas viel Größeres in Bewegung zu setzen.« Kaylin legte ihr sanft eine Hand auf die Schulter. »Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit.« Und während draußen der kalte Herbstwind durch die leeren Straßen von Ark River fegte, wusste Emily, dass sich die Schatten der Bruchzone enger zogen als je zuvor. Die Tage nach ihrer Rückkehr verstrichen wie ein kalter Nebel, der sich nicht vertreiben ließ. Während der Wind über die leeren Felder von Ark River strich, blieb die bedrohliche Spannung wie ein dunkler Schleier über der Siedlung hängen. Die Nächte wurden kälter, der Winter rückte unaufhaltsam näher. Doch es war nicht die nahende Kälte, die Emily den Schlaf raubte. Immer wieder kreisten ihre Gedanken um Marcus Blackthorn und das verfluchte Buch, das jetzt sicher in einer Stahlkiste unter Kaylins Schreibtisch lag, und um die wachsende Unruhe im Lager. Der Ort selbst wirkte friedlich, zumindest für einen Außenstehenden. Menschen gingen ihren Aufgaben nach. Sie flickten Kleidung, schlachteten Tiere, konservierten Vorräte, bereiteten sich auf den langen, gnadenlosen Winter vor. Doch unter dieser Oberfläche gärte eine stille Verzweiflung. Die Bevölkerung von Ark River bestand inzwischen aus über 700 Seelen. Viele von ihnen waren keine geborenen Menschen, sondern jene Erlösten, die aus den dunklen Puppenhüllen der Bruchzone herausgebrochen waren. Ihre Gesichter waren makellos. Ihre Haare glänzten in hellem Gold, ihre Augen wirkten oft leer und zu klar zugleich. Emily war nie ganz warm geworden mit den Erlösten. Ihr Ursprung war ihr fremd geblieben, auch wenn sie durch das Sonnenlicht zu denkenden, fühlenden Menschen wurden. Sie selbst war anders. Ihre Mutation war gewaltsam durch Marcus in Gang gesetzt worden. Sie war weder vollständig Mensch noch Kreatur. Ihre silbernen Tätowierungen und die fremde Kraft, die sie beim Schrei entfesseln konnte, erinnerten sie jeden Tag daran. An diesem Nachmittag war Emily auf dem Weg zur Kirche, wo eine weitere Erlösungszeremonie stattfand. Der Weg führte sie vorbei an den kleinen, aus rohem Holz errichteten Hütten, an Werkstätten und Ställen, an improvisierten Windrädern und Wasserpumpen, die mühselig aus den Resten der alten Welt zusammengebaut worden waren. Der Rauch der Schmieden hing schwer in der kalten Luft. Als sie sich dem Friedhof hinter der Kirche näherte, vernahm sie das erste markerschütternde Kreischen. Die Erlösungszeremonien blieben jedes Mal aufs Neue ein verstörendes Schauspiel. Direkt am Rande der alten Grabsteine lagen die großen, pechschwarzen Kokons. Ihre schleimigen Oberflächen glänzten nass im trüben Licht des Nachmittags. Wie pulsierende, atmende Gebilde wölbten sie sich und bebten, während sich darin die Geschöpfe der Bruchzone wandten. Dann platzte einer der Kokons auf. Mit einem widerlichen Geräusch brach die schwarze Hülle auf. Risse durchzogen das zähe Gewebe, bis es aufplatzte wie ein geplatzter Eiterbeutel. Eine nackte, blasse Gestalt stürzte hervor, das Gesicht verzerrt von Schmerz und Angst, die Augen milchig, trüb. Ihr ganzer Körper war von einer gallertartigen Flüssigkeit bedeckt. Die Menschenmenge brach in Jubel aus. Angehörige rannten nach vorn, um das neue Leben zu empfangen. Decken wurden ausgebreitet, warme Kleidung bereitgehalten. Die Schreie der eben Geborenen mischten sich mit dem Weinen ihrer neuen Familien. Emily fröstelte. Immer wieder fragte sie sich, was diese Wesen fühlten, wenn sie in die Welt geboren wurden. Sie waren keine Babys, keine Kinder. Sie waren Erwachsene, die in einem Augenblick ins Dasein geschleudert wurden, ohne Erinnerungen, ohne Vergangenheit, nackt und schutzlos. Nur das Licht der Sonne machte aus ihnen jene friedlichen Menschen, die nun in Ark River lebten. Die Zeremonie war notwendig, das wusste Emily. Ark River brauchte Menschen, ihre Zahl musste wachsen, um gegen die Gefahren der Bruchzone bestehen zu können. Doch der Ursprung dieser Geburten war ein Mahnmal der fremdartigen Kräfte, die diese Welt verändert hatten. »Du hast es nie leicht mit diesen Zeremonien, oder?« Kaylins Stimme erklang leise neben ihr. Er war unbemerkt zu ihr getreten, seine Hände in den Taschen seiner Jacke vergraben. Emily atmete flach. Ich komme einfach nicht darüber hinweg. Jedes Mal, wenn ich das sehe, frage ich mich, wie viele von ihnen in dieser Welt überhaupt eine Wahl hatten. Kaylin schwieg einen Moment. Wir alle hatten keine Wahl mehr, seit die Bruchzone geöffnet wurde. Emily sah ihn an. Aber wir waren wenigstens am Leben, bevor es begann. Diese hier. Sie wachen mitten im Albtraum auf. Er nickte langsam. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird. Gemeinsam beobachteten sie, wie Eldrick Reed, der Anführer von Ark River, und seine Frau Sarah den Neuankömmlingen Trost spendeten. Eldrick hatte einen der Neugeborenen sanft in eine Decke gehüllt und sprach beruhigende Worte, während Sarah die weinende Gestalt an sich drückte wie eine Mutter ihr Kind. Sarah war noch nicht lange schwanger. Ihr Bauch zeigte erst eine kleine Wölbung. Die Hoffnung lag nun darauf, dass immer mehr natürliche Geburten unter den Erlösten stattfinden würden. Ein langfristiger Ausweg aus dem grausamen Kreislauf der Puppenhüllen. Doch noch war der Nachwuchs viel zu spärlich, um die Verluste auszugleichen, die der Kampf gegen Elsa und die Kreaturen der Bruchzone forderte. Kaylin senkte die Stimme. Es werden bald keine Puppen mehr übrig sein, Emily. Und wenn das passiert, wird sich alles verändern. Vielleicht schneller, als wir es verkraften können. Emily nickte wortlos. Die dünne Fassade der Ordnung bröckelte bereits, auch wenn die meisten es nicht wahrhaben wollten. Marcus Blackthorne war nicht nur eine Bedrohung von außen. Er war ein dunkler Schatten, der von innen heraus an ihrem Fundament nagte. Der Wind blies stärker auf, ließ die kahlen Bäume ächzen. Ein bitterer Hauch, der wie eine Vorwarnung durch die stillen Reihen von Ark River schlich. Emily wusste, die wirkliche Zerreißprobe stand ihnen erst noch bevor. Die Tage wurden kälter, die Nächte länger. Der Winter schlich unaufhaltsam über Ark River wie ein hungriger Schatten. Doch er war nicht das Einzige, was sich zusammenbraute. In den Versammlungshallen, in den engen Baracken der Führungsriege und in den Fluren der improvisierten Kommandostruktur brodelte es. Ein anderer, gefährlicher Sturm nahm Form an. Die Politik. Emily saß mit Kaylin in seinem provisorischen Büro. Das kleine Zimmer lag im Obergeschoss der Maschinenhalle. Ein schlichter Holztisch, einige alte Stühle, stapelweise Karten und Berichte füllten den Raum. Der kalte Wind drang durch die schlecht abgedichteten Fenster. Nur eine einzelne Petroleumlampe verbreitete flackerndes Licht. Auf dem Tisch vor ihnen lag das Buch. Selbst durch den verschlossenen Metallbehälter, in dem es sicher verwahrt war, glaubte Emily sein Flüstern noch immer zu hören. Sie zwang sich, den Blick davon abzuwenden. »Es wird enger, Emily«, begann Kaylin mit leiser Stimme. »Die Lage draußen spitzt sich zu. Und drinnen ebenfalls.« Emily nickte. »Die Leute haben Angst. Die Feuerbomben auf New Wilderness, die wachsenden Mutantenherden und nun noch Marcus.« Es ist, als ob alles auf einen finalen Zusammenbruch hinarbeitet. Kaylin rieb sich müde die Augen. Und Commander Harris wird nervös. Die Vorräte reichen, aber wenn sich Elsa jetzt entschließt, zuzuschlagen, sitzen wir wie Ratten in der Falle. Und Marcus' Armee im Norden wartet nur darauf, dass wir schwächer werden. Emily starrte auf die grobe Landkarte an der Wand. Sie zeigte das Gebiet rund um Barron County, die Bruchzone und die Stellungen von Ark River. Die Linien der Front verschoben sich beinahe täglich, obwohl es nur selten offene Gefechte gab. Ein perfides Spiel aus Belagerung und Belauern. Dann kam Kaylin auf das Thema zu sprechen, das sie seit Tagen wie einen dunklen Felsen im Magen trug. Harris denkt ernsthaft darüber nach, die Sprengköpfe zu aktivieren. Emily hob den Kopf, starr vor Entsetzen. »Er will die Nuklearraketen starten?« Kaylin nickte. »Zumindest erwägt er es. Rodney hat damals das Silo 44 entdeckt, als es von der Bruchzone hierher gezogen wurde. 5 voll funktionsfähige Raketen mit allen Systemen intakt. Seitdem haben wir beide Startschlüssel.« Emily, Ajim erinnerte sich nur zu gut an den Tag, als sie gemeinsam den unterirdischen Bunker betreten hatten. Die Sprengköpfe ruhten dort unten wie schlafende Götter, bereit, entfesselt zu werden. Ein einziger Start könnte Black Oak dem Erdboden gleichmachen und mit ihm tausende unschuldiger Zivilisten. »Wir können sie nicht benutzen, Kaelin«, sagte Emily gepresst. »Wer weiß, wie viele dabei sterben würden. Und danach? Elsa wird die Silo-Position orten. Sie werden uns auslöschen.« Kaelin nickte. »Genau das ist der Punkt. Harris weiß das auch. Doch ohne Drohkulisse haben wir kaum noch Verhandlungsmacht.« Emily atmete schwer. »Und Rachel? Was wird aus ihrem Prozess?« Kaelins Gesicht verfinsterte sich. »Harris hat ihn vorgezogen. Er findet schon heute Abend statt. Vor einem 12-köpfigen Gremium. Zur Hälfte aus Leuten von New Wilderness, zur Hälfte aus Erlösten von Ark River. Der Druck auf ihn wächst. Nach dem Angriff auf New Wilderness fordern viele Vergeltung. Jemand muss büßen. Und Rachels Verbindung zu Elsa liefert den perfekten Sündenbock.« Emily schlug mit der Faust auf den Tisch. »Das ist Wahnsinn. Rachel hat nur versucht, unser Volk zu retten. Sie verdient kein Schauverfahren.« Kaelin griff nach ihrer Hand und drückte sie beruhigend. »Deshalb habe ich Harris gedroht, mein Amt als oberster Ranger niederzulegen, wenn ich nicht als Verteidiger antreten darf. Es war das Einzige, was ich für sie tun konnte.« Emily schluckte schwer. »Und was, wenn die Jury sie trotzdem verurteilt?« Kaelin sah ihr tief in die Augen. »Dann gibt es nur noch einen Ausweg. Wir müssen den Fokus auf Marcus Blackthorn richten. Wenn wir beweisen können, dass er die wahren Fäden zieht, können wir vielleicht die Stimmung kippen.« Emily schwieg einen Moment. Ihre Gedanken rasten. Bilder schossen durch ihren Kopf. Marcus im Nebel. Das widerliche Buch. Die wachsenden Mutantenhorden. »Es bleibt kaum noch Zeit, Kaelin«, flüsterte sie. »Wir verlieren unser Volk, Stück für Stück.« Ein Moment des stillen Einvernehmens entstand zwischen ihnen, während draußen der kalte Wind an den Holzbrettern nagte. Die Schatten der Bruchzone krochen näher. Und bald, das wusste Emily, würde keine Mauer, keine Waffe und kein uraltes Ritual mehr ausreichen, um sie aufzuhalten. Die Nacht legte sich wie ein kaltes Tuch über Ark River. Nebelschwaden zogen durch die engen Gassen der Siedlung, während der Wind ein monotones Heulen durch die Holzbalken der Häuser schickte. Emily saß alleine in der kleinen Kammer, die ihr als Quartier diente. Der Schein der Petroleumlampe warf zuckende Schatten an die groben Holzwände, die sich bewegten, als würden unsichtbare Hände in der Dunkelheit greifen. Auf dem schmalen Tisch lag das Buch. Selbst in der versiegelten Metallkiste schien es lebendig zu sein. Es war, als würde die fremde Präsenz darin atmen. Emily spürte sein Flüstern. Leise, kaum hörbar, aber immer da. Die Worte schwebten in den dunklen Ecken des Raumes, woben sich in ihre Gedanken. Verloren. Er wird kommen. Der Weg ist bereitet. Sie rieb sich die Schläfen und zwang sich, nicht wieder in den Strudel der fremden Stimmen zu sinken. Doch das Gefühl der drohenden Katastrophe ließ sich nicht verdrängen. Marcus war nicht mehr nur eine ferne Bedrohung in den Wäldern der Bruchzone. Er war hier, in den Schatten, hinter jeder Entscheidung, die Ark River derzeit traf. Ein leiser Schlag an der Tür riss sie aus ihren Gedanken. Kaelin trat ein, seine Augen umrahmt von dunklen Ringen, die von Schlaflosigkeit zeugten. »Emily, ich habe Neuigkeiten«, begann er, die Stimme gedämpft, fast flüsternd. »Wir haben neue Spuren von Marcus' Armee entdeckt. Die Scouts melden, dass sich seine Truppen sowohl im Norden als auch im Süden sammeln. Er zieht seine Kräfte zusammen.« Emily spürte, wie ihr Magen sich zusammenzog. »Wie viele?« Kaelin zögerte, ehe er antwortete. »Mindestens mehrere hundert. Menschen, Kreaturen, Mutanten, die direkt seiner Kontrolle unterstehen. Und es werden täglich mehr. Unsere Aufklärer berichten von merkwürdigen Ritualplätzen tief in den Wäldern. Sie errichten Altäre, kreisförmige Steinsetzungen. Es sieht aus, Wie eine Vorbereitung. Emily runzelte die Stirn. Vorbereitung wofür? Kaelin trat näher, seine Stimme noch leiser. Für das Erwachen. Ich glaube, Marcus plant, etwas Größeres zu rufen, etwas, das tief mit der Bruchzone verbunden ist. Emily starrte erneut auf die Metallkiste, in der das Buch schlummerte. Die Worte, die sie beim Lesen verstanden hatte, brannten sich ihr wieder ins Gedächtnis. Der Aufstieg, das Opfer, der Dienst am Auge der Leere. Es geht nicht nur um Krieg, Kaelin, sagte sie tonlos. Er will die Barriere der Bruchzone endgültig brechen. Er will den Schleier zerreißen und das, was dort drüben lauert, in unsere Welt holen. Kaelin schloss die Augen und nickte langsam. Ich fürchte, du hast recht. Ein Poltern draußen auf dem Flur ließ beide zusammenzucken. Für einen Moment glaubte Emily, wieder diese flüsternde Stimme gehört zu haben, doch dann erkannte sie den Boten, der hastig an die Tür klopfte. »Oberster Ranger! Lieutenant Carter!« Kaelin öffnete rasch. Der junge Bote war außer Atem. »Der Prozess beginnt in weniger als einer Stunde. Commander Harris bittet um eure Anwesenheit. Das gesamte Lager ist bereits versammelt.« Emily spürte, wie sich das Gewicht der bevorstehenden Entscheidung auf ihre Schultern legte. Der Prozess gegen Rachel Davis war nur der sichtbare Teil der drohenden Katastrophe. Darunter brodelte das wahre Grauen. Marcus Blackthorn, sein wachsender Kult und die unheimliche Macht, die er entfesseln wollte. Während der Bote wieder verschwand, blieb Kaelin noch einen Moment in der Tür stehen. Emily, wir müssen einen Weg finden, Marcus zu stoppen, noch bevor er das Ritual vollendet. Emily erhob sich langsam von ihrem Stuhl. Ihre Beine fühlten sich schwer an, als würde jeder Schritt sie näher an einen Abgrund führen, den sie nicht einmal richtig erkennen konnte. »Wir werden es versuchen«, antwortete sie mit heiserer Stimme. »Aber zuerst müssen wir Rachel retten. Wenn sie fällt, bricht die Einheit unserer Leute endgültig auseinander. Und dann, Kaelin, wird Marcus sie sich holen. Einen nach dem anderen.« Ein eisiger Luftzug kroch durch den Türspalt. Die Schatten an den Wänden wogten, als würden sie über ihr Gespräch lauschen. Emily wusste, die Stunde der Entscheidung war gekommen. Und mit ihr rückte Marcus Blackthorn näher, Schritt für Schritt, verborgen in der Dunkelheit, bereit, die Welt, wie sie sie kannten, zu verschlingen. Die große Versammlungshalle von Ark River war zum Bersten gefüllt. Unter dem knisternden Schein der Petroleumlampen saßen und standen Männer und Frauen dicht gedrängt. Die Luft war schwer von Schweiß, Angst und unausgesprochener Wut. Die Stimmung war gespannt, beinahe elektrisch, als könnte jeder Atemzug den Funken liefern, der die angestaute Unruhe entzünden würde. Emily betrat gemeinsam mit Kaelin den Raum durch einen Seiteneingang. Die Stille, die sich beim Eintreten der beiden über den Saal legte, war beinahe ohrenbetäubend. Dutzende Augenpaare richteten sich auf sie, einige voller Hoffnung, viele voller Misstrauen. In der Mitte der Halle stand das einfache Podest, auf dem Rachel Davis bereits saß. Ihre Hände waren mit einfachen, aber festen Lederfesseln auf dem Schoß fixiert. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war unbeweglich, doch Emily konnte die Müdigkeit in ihren Augen erkennen. Der endlose Druck der vergangenen Wochen hatte seine Spuren hinterlassen. Trotzdem wirkte Rachel nicht gebrochen. Noch nicht. Hinter ihr thronte der Rat, bestehend aus Eldrick und Sarah Reed von Ark River, Commander Harris, Brian Foster und Robert Hayes von New Wilderness, sowie den übrigen Mitgliedern der Anklage und Verteidigung. Das Gremium der Geschworenen, 12 Männer und Frauen aus beiden Lagern, saß auf der rechten Seite, ihre Gesichter versteinert. Emily spürte die angespannte Atmosphäre bis in ihre Knochen. Kaelin, der in diesem Verfahren Rachels Verteidigung übernommen hatte, trat vor. Sein Gesicht ruhig, doch seine Augen brannten vor innerer Anspannung. Eldrick erhob sich langsam. Seine Stimme war ruhig, beinahe sanft. Doch jeder Laut hallte in der stillen Halle wie ein Hammerschlag. Der Prozess gegen Rachel Davis beginnt jetzt. Die Anklage wirft ihr vor, mit der Organisation ELSA kollaboriert zu haben. Verrat, Spionage und Gefährdung der Sicherheit aller Bewohner von Ark River und New Wilderness stehen zur Anklage. Ein unterdrücktes Raunen ging durch die Menge. Brian Foster stand auf, seine Stimme lauter, schneidender. Wir sprechen hier nicht über Gerüchte. Rachel Davis war nachweislich in Kontakt mit ELSA-Agenten. Dokumente, abgefangene Funksprüche und Aussagen von Überläufern belegen dies. Ihre Verbindungen haben unsere Sicherheit kompromittiert und unsere Menschenleben gefährdet. Kalen trat ruhig nach vorn. Seine Stimme war leise, aber klar und unerschütterlich. Und doch habt ihr bisher keine Beweise vorgelegt, dass Rachel Davis in böser Absicht gehandelt hat. Ihre Aufgabe war es, durch diese Kontakte Informationen zu sammeln, um unsere Leute zu schützen. Es war riskant, ja, aber notwendig. Die Worte prallten gegen die Mauern des Raumes, doch Emily spürte, wie sich die Unsicherheit in den Reihen der Geschworenen kaum regte. Die Emotionen saßen zu tief. Die Erinnerung an die Feuerbomben auf New Wilderness war zu frisch. Der Hunger, die Verluste, die ständige Angst, all das verlangte nach einem Schuldigen. Eldrick beugte sich leicht vor. Rachel, du hast das Wort. Möchtest du dich selbst verteidigen? Rachel hob den Kopf. Ihre Stimme war ruhig, aber in ihr lag ein bitterer Unterton. Ich habe getan, was ich tun musste. Wir standen kurz vor der Vernichtung. Unsere Ressourcen schrumpften täglich. Unsere Feinde wuchsen. Ich versuchte, Kanäle zu öffnen, die es uns ermöglichten, zu überleben. Ich habe keine Geheimnisse verkauft, keine Leben verraten. Ich habe das getan, was ich für richtig hielt. Ein Murmeln ging durch den Raum. Einige Köpfe nickten kaum merklich, andere starrten sie mit blankem Hass an. Brian Foster ließ nicht locker. Und doch sind Informationen geflossen. ELSA wusste von unseren Bewegungen, von unseren Schwachstellen. Ist das Zufall? Rachel schwieg. Emily spürte, wie sehr sie mit sich rang, nicht die Fassung zu verlieren. Sie wollte schreien, wollte aufspringen, doch Kalen legte ihr unauffällig eine Hand auf den Arm. Noch war nicht der Moment gekommen. Eldrick hob die Hand. Die Geschworenen haben alles gehört, was sie hören müssen. Wir vertagen uns nun zur Beratung. Die Geschworenen erhoben sich und verließen den Saal. Zurück blieb ein drückendes Schweigen. Niemand sprach. Niemand wagte es, sich zu bewegen. Nur das Prasseln der Laternen und das entfernte Heulen des Windes draußen durchbrach die gespenstische Stille. Emily flüsterte leise zu Kalen. Es sieht schlecht aus. Kalen nickte nur schwach. Sie sind wütend. Sie suchen jemanden, an dem sie ihre Angst und ihre Verluste abreagieren können. Rachel ist dafür perfekt. Eine lange Stunde verstrich. Dann kehrten die Geschworenen zurück. Robert Hayes stand auf, sein Gesicht ausdruckslos. Die Geschworenen haben ihr Urteil gefällt. Die Luft in der Halle wurde schwer, als hielte jeder den Atem an. Rachel Davis wird für schuldig befunden. Ein Raunen ging durch die Reihen. Einige schüttelten erschüttert den Kopf, andere zeigten offene Genugtuung. Sarah Reed wirkte, als hätte man ihr einen Dolch ins Herz gestoßen, während Eldrick stumm den Blick senkte. Rachel schloss die Augen. Ihre Schultern sanken kaum merklich, doch sie blieb aufrecht sitzen. Das Urteil tritt mit dem Morgengrauen in Kraft, fügte Hayes hinzu. Emily spürte, wie ihr Herz in die Tiefe stürzte. Ein kalter Schauer kroch ihr den Rücken hinab. Doch noch bevor sie etwas sagen konnte, geschah es. Ein plötzlicher Windstoß fegte durch die Halle, obwohl keine Tür offen stand. Die Petroleumflammen flackerten, warfen grotesk zuckende Schatten an die Wände. Für einen winzigen Augenblick glaubte Emily, zwischen den Silhouetten eine schlanke, hagere Gestalt zu erkennen. Goldene Augen funkelten im Nichts, nur um im nächsten Moment wieder zu verschwinden. Markus. Er war hier. Oder hatte zumindest seine Präsenz spüren lassen. Die Botschaft war unmissverständlich. Das Urteil war nicht das Ende, es war nur der Anfang. Der Morgen graute blutrot über Ark River, als Emily, Kalen und Commander Harris sich in der alten Kommandohalle versammelten. Die Kälte biss scharf in die Gesichter der Versammelten, doch keiner wagte es, sich daran zu stören. Die Nacht war nicht ruhig gewesen, niemand hatte geschlafen. Die dunkle Präsenz, die während des Urteils durch die Halle geweht war, hatte allen klargemacht, dass Marcus Blackthorn näher war als je zuvor. »Wir haben keine Wahl mehr«, begann Harris mit gepresster Stimme. »Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir nie wieder die Gelegenheit bekommen. Die Scouts haben seine Streitkräfte lokalisiert.« Kalen trat vor und legte eine Karte auf den Tisch. Rote Markierungen zogen sich wie ein Netz durch die nordwestlichen Wälder. Marcus hat seine Armee an der alten Hochstraße positioniert, nahe der Grenze zur inneren Bruchzone. Es sind mehrere hundert Einheiten. Menschen, Autostalker, Birchcrawler und anderes, das wir bisher nur in Gerüchten gehört haben. Emily spürte, wie sich der Knoten in ihrem Magen enger zog. Die letzten Berichte der Späher hatten von neuen Kreaturen gesprochen. Missgestalten aus Fleisch, Metall und etwas, das sich jeder Beschreibung entzog. Wesen, die in den Schatten der Bruchzone geboren worden waren. Kreaturen, die Marcus in seinen Bann gezogen hatte. »Wie lange haben wir noch, bis er losschlägt?«, fragte Harris. »Weniger als 3 Tage«, antwortete Kalen. »Vielleicht auch nur Stunden.« Emily hob die Stimme fester, als sie sich eigentlich fühlte. »Dann dürfen wir nicht länger warten. Wir greifen an, noch bevor er seinen nächsten Schritt tun kann.« Ein Moment des Schweigens folgte. Harris' Augen verengten sich, während er sie musterte. Schließlich nickte er. »Dann führen Sie den Einsatz, Lieutenant Carter. Sie kennen ihn besser als jeder andere.« Emily erwiderte den Blick ruhig. »Wir werden es beenden. Heute.« Die Vorbereitung dauerte nur wenige Stunden. Alle verfügbaren Einheiten wurden mobilisiert. Mehr als 200 Männer und Frauen standen bereit. Darunter auch Sophie Miller, die sich trotz ihrer jungen Jahre an vorderster Front einreihte. Ihre Verletzungen waren geheilt, doch ihre Entschlossenheit war gewachsen. Die gepanzerten Fahrzeuge wurden beladen, die Maschinengewehre überprüft, Granaten verteilt, alte Schweißgeräte, selbstgebaute Flammenwerfer und Mörser ergänzten das Arsenal. Jeder wusste, was auf dem Spiel stand. Als die Kolonne sich in Bewegung setzte, war der Himmel von schweren Wolken verhangen. Der Nebel der Bruchzone legte sich dichter, je näher sie dem feindlichen Lager kam. Die Luft schmeckte nach Metall, feucht und elektrisch aufgeladen, als würde ein nahendes Gewitter über ihnen kreisen. Nach 6 Stunden Marsch erreichten sie den Rand des zerstörten Industriegebiets, in dem Marcus seine Armee versammelt hatte. Aus der Ferne erkannten sie die gewaltigen Silhouetten der Autostalker, die wie Raubtiere zwischen verfallenen Gebäuden patrouillierten. Auf den Dächern kauerte etwas, das entfernt an Vögel erinnerte, doch ihre Körper waren aus verdrehten Metallfedern und fleischigen Klauen zusammengesetzt. Und inmitten all dessen, auf einer improvisierten Plattform aus alten Autowracks und Stahlträgern, stand Marcus Blackthorn. Sein Körper war noch magerer geworden, seine Gliedmaßen wirkten unnatürlich lang, die silbernen Narben auf seiner Haut pulsierten im Takt eines unsichtbaren Herzschlags. Seine goldenen Augen funkelten durch den Nebel wie 2 Sonnen. »Er wartet auf uns«, flüsterte Kalen. Emily nickte. »Dann soll er uns bekommen.« Harris gab den Befehl zum Angriff. Die ersten Mörsergranaten schlugen in das Lager ein, ließen Feuerbälle aus Staub und Schutt aufsteigen, Maschinengewehrsalven hämmerten durch den Nebel. Die Autostalker reagierten sofort, stürmten auf allen 4 aus dem Lager, begleitet von den Birchcrawlern, die sich katzengleich durch die Trümmer bewegten. Der Kampf brach mit einer Gewalt los, die selbst Emily überrascht zurückweichen ließ. Die ersten Fahrzeuge wurden von mutierten Trucks gerammt und umgeworfen. Die Luft war erfüllt von kreischendem Metall, platzenden Reifen und dem Heulen verwundeter Kämpfer. Emily führte ihren Trupp durch das Chaos, immer in Richtung der Plattform, auf der Marcus stand. Seine Lippen bewegten sich, als würde er Worte flüstern, die selbst der Wind fürchtete. Plötzlich begann der Boden unter ihnen zu vibrieren. Zwischen den Trümmern brachen neue Wesen hervor, gewaltige Kreaturen aus ineinander verschmolzenen Autokarosserien, verwoben mit pulsierendem schwarzem Gewebe. Ihre vielen Augen glühten blutrot, ihre Bewegungen waren unnatürlich ruckartig, doch tödlich schnell. »Zurückfallen!« brüllte Kaelin, während eine der Bestien einen gepanzerten Truck mit einem einzigen Prankenhieb zertrümmerte. Doch Emily wich nicht zurück. Sie wusste, Marcus musste jetzt gestoppt werden. Hier. Heute. Sie aktivierte ihr Funkgerät. Alle Einheiten. Deckungsfeuer auf die Plattform. Ich gehe vor. Mit einem Satz stürmte sie aus der Deckung, ihr Maschinenkarabiner im Anschlag. Kugeln peitschten durch den Nebel, während die anderen Schützen das Feuer auf die Plattform konzentrierten. Splitterregen prasselte auf Marcus herab. Doch der Kultführer stand wie ein Monolith inmitten des Infernos. Als Emily sich auf wenige Meter näherte, hob Marcus langsam seine Arme. »Du bist spät, Emily«, hauchte er. »Ich habe dich erwartet.« Seine Stimme war kaum lauter als ein Flüstern, doch sie hallte in ihrem Schädel wieder wie ein Kanonenschlag. Die Luft um ihn begann zu flimmern, als würde die Realität selbst erzittern. »Es endet jetzt, Marcus!« schrie Emily und feuerte. Die Kugeln schlugen in seinen Körper, zerrissen Fleisch und Knochen. Marcus taumelte zurück. Blut spritzte aus seinen Wunden. Doch er lachte. »Du verstehst es nicht, Emily«, keuchte er, während sein Körper zuckte. »Ich bin nur das Gefäß.« Hinter ihm öffnete sich ein Riss im Nebel. Ein dunkler Schlund tat sich auf, aus dem sich schwarze Tentakel aus pulsierendem Gewebe und Rauch wandten. Ein Bruchlinienriss. Die direkte Verbindung zur Bruchzone. Der Boden unter Emilys Füßen begann zu vibrieren. Die Luft vibrierte in einer unmenschlichen Frequenz. Ihr Schädel brannte, das Blut rauschte in ihren Ohren. Da spürte sie es wieder. Die uralte Kraft in ihr erwachte. Der Schrei. Ohne zu zögern ließ sie die Kontrolle los. Ein greller Ton, hoch und unmenschlich, durchschnitt die Luft. Die Kreaturen wankten, kreischten, fielen zurück. Der Riss im Nebel zuckte, seine Kanten flackerten, als würde etwas Unsichtbares zurück in die Dunkelheit gezerrt. Marcus schrie auf. Seine Stimme vermischte sich mit den verzerrten Lauten aus der anderen Welt. Die Tentakel griffen nach ihm, umschlangen seinen Körper und rissen ihn rücklings in den Spalt. Ein letztes gurgelndes Lachen hallte, bevor der Riss kollabierte und der Nebel schlagartig zurückwich. Stille senkte sich über das Schlachtfeld. Die Kreaturen erstarrten, viele brachen leblos zusammen. Der Nebel lichtete sich. Ark Rivers Truppen standen zitternd, blutüberströmt, aber lebendig. Marcus Blackthorn war verschwunden. Doch Emily wusste, es war nur ein Sieg von vielen, die noch kommen mussten. Und die Bruchzone hatte nicht ihr letztes Geheimnis preisgegeben. 3 Tage waren vergangen, seit Marcus Blackthorn in den dunklen Schlund der Bruchzone gezogen worden war. Der Nebel, der zuvor über dem Land gelegen hatte wie ein uralter Fluch, war spürbar zurückgewichen. Doch die Kälte war geblieben. Die Aufräumarbeiten nach der Schlacht hatten Ark River an den Rand seiner Kräfte gebracht. Überall lagen die Überreste der gefallenen Kreaturen, verdrehte Autowracks, zerrissene Leibe aus Fleisch und Metall und dampfende, schwarze Masse, die langsam in den Boden sickerte wie giftiges Öl. Emily stand am Rand eines ausgebrannten Kraters, der sich mitten in der zerstörten Landschaft aufgetan hatte. Der Ort, an dem Marcus sein Ritual begonnen hatte, wirkte nun still und leer. Doch die Narben in der Erde waren tief. Kaelin trat neben sie, seine Stimme heiser vom vielen Reden der letzten Tage. Die Scouts melden, dass sich die verbleibenden Kreaturen zurückziehen. Ohne Marcus fehlt ihnen der Befehl. Die Autostalker streifen ziellos durch die Wälder. Viele von den Birchcrawlern sind verschwunden. Emily nickte langsam. Für den Moment haben wir gewonnen. Aber wir dürfen nicht glauben, dass es vorbei ist. Kaylin seufzte und zog den Mantel enger um sich, während der kalte Wind an ihren Haaren zerrte. Du glaubst, Marcus lebt noch? Emily starrte in den dichten Wald am Horizont, wo die Schwärze der Bruchzone begann. Er wurde nicht getötet, Kaylin. Er wurde nur zurückgezogen. Dorthin, woher diese Kräfte stammen. Vielleicht wartet er. Vielleicht beobachtet er uns schon wieder. Ein Schauer kroch beiden über den Rücken, als hätte allein die Erwähnung seines Namens genügt, um einen kalten Hauch aus dem Nichts heraufzubeschwören. Und was ist mit dem Buch? Fragte Kaylin leise. Emily blickte auf den kleinen Metallbehälter, den sie fest unter dem Arm trug. Das verfluchte Buch ruhte noch immer darin, und obwohl es sicher verschlossen war, glaubte Emily gelegentlich, leise Stimmen darin flüstern zu hören. Es bleibt hier, unter Verschluss, bis wir eines Tages jemanden finden, der es zerstören kann. Oder, sie stockte, bis wir es brauchen, um zu verstehen, was noch kommt. Kaylin sagte nichts, aber seine Augen verrieten seine Besorgnis. Sie wussten beide, dass solches Wissen immer seinen Preis forderte. Weiter unten am Hang arbeitete eine Gruppe Männer und Frauen an einem neuen Fundament. Massive Holzbalken, Stahlträger und Planen wurden herangeschafft. Hier, am Rand der ehemaligen Front, sollte das neue Forschungszentrum entstehen. Ein Ort, an dem das Wissen über die Bruchzone gesammelt und untersucht werden konnte. Kontrolliert. Überwacht. Aber stets mit dem Bewusstsein der Gefahr. Ark River war in den letzten Monaten gewachsen. Immer mehr Flüchtlinge aus anderen Regionen waren eingetroffen. Die Bevölkerung war inzwischen auf über 800 Menschen angewachsen. Viele von ihnen waren Erlöste aus den Puppenhüllen, andere stammten aus dem alten New Wilderness. Die beiden Gruppen hatten begonnen, sich zu vermischen. Familien gründeten sich, Kinder wurden geboren, auf natürlichem Wege. Doch auch das hatte seinen Preis. Die politischen Spannungen waren noch immer da. Commander Harris führte weiterhin mit eiserner Hand, unterstützt von Eldrick und Sarah Reed, doch unter der Oberfläche gärte es. Die Erinnerungen an den Prozess gegen Rachel Davis waren nicht vergessen. Rachel selbst war inzwischen frei. Kaylin hatte es mit letzter Kraft geschafft, das Urteil umzuwandeln, nachdem die Bedrohung durch Marcus vernichtet worden war. Doch ihr Name blieb ein Makel. Eine Erinnerung daran, wie nahe Ark River dem inneren Zerfall gewesen war. Emily wusste, dass dieser Frieden nur ein brüchiges Gleichgewicht war. Am Abend versammelten sich die Führer der Gemeinschaft am Feuer. Es war ein kaltes, klares Licht am Himmel. Der Mond hing groß und weiß über dem Tal. Die Sterne funkelten ungewohnt klar. Wir haben eine Chance, Emily, sagte Kaylin schließlich. Eine Chance, hier etwas Neues aufzubauen. Vielleicht sogar besser als die Welt, die wir verloren haben. Emily sah ihn lange an. In seinen Worten lag Hoffnung. Eine Hoffnung, die sie selbst kaum noch zu spüren wagte. Vielleicht, flüsterte sie. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass der Schatten der Bruchzone niemals wirklich verschwinden würde. Selbst wenn sie heute sicher waren, selbst wenn Marcus verschlungen war, die Bruchzone atmete weiter. Und irgendwann würde sie wieder nach ihnen greifen, doch bis dahin würde sie bereit sein. Während der Wind durch die kahlen Bäume pfiff und das Flüstern der fernen Wälder wie eine Mahnung klang, hob Emily den Blick zum Himmel. Und für einen kurzen Moment glaubte sie, in der Dunkelheit hinter den Sternen zwei leuchtende goldene Augen aufblitzen zu sehen.